Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Propheten Hesekiel im 36. Kapitel, die Verse 22 bis 28. Darum sollst du zum Haus Israel sagen: So spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Land, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn Jesus Christus, liebe Gemeinde, wenn wir anderen einen Gefallen tun, dann bekommen wir oft zur Antwort: weil du es bist. Aber was bedeutet für uns eigentlich dieser halbe Satz: weil du es bist? Meint der andere das vielleicht ernst? Haben wir wirklich so einen Stein bei ihm im Brett? Oder meint der andere das ironisch? Will er uns damit sagen, dass wir eigentlich zu viel von ihm erwarten? Wenn Gott seinem Volk einen Gefallen tut, oder besser gesagt, wenn Gott seinem Volk gnädig ist, dann sagt er nicht: weil ihr es seid. Nein, Gott sagt uns durch seinen Propheten Hesekiel und seinem Volk: ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Ja, das Volk Israel, das hatte seinem Gott viel Kummer gemacht und es hatte Gottes Namen vor den Völkern in Verruf gebracht. Und das kann Gott nicht auf sich sitzen lassen. Heute zu Pfingsten, da erfüllt sich das in ganz besonderer Weise, was Gott schon im Alten Testament vorausgesagt hat. Ja, er wird seinen Namen in dieser Welt wieder heilig machen. Und dazu hat er einmal seinen Jüngern seinen Geist gesendet. Und dazu sendet Gott seinen Geist bis heute auch zu uns und in unsere Herzen. Ja, der Heilige Geist ist es, der Gottes Namen in der Welt wieder heilig macht, der Gottes Ehre wieder herstellt und Gottes Ehre für alle wieder offenbar macht. Und zwar tut er das an uns. Er zeigt: Gott ist heilig und wir sind es auch. Gottes Gebote sind heilig und deshalb werden wir in ihnen handeln. Und er sagt: Gott sitzt im Heiligtum und wir werden ihm dahin folgen. Gott ist also heilig und wir sind es auch. Hesekiel schreibt: ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Gott leitet seine Pläne ein mit den Worten: ich will. Wenn wir Menschen das sagen, dann ist es eine unsichere Aussage. Ich will dies oder das tun, aber ob ich es wirklich schaffe, das weiß ich noch nicht genau. Gottes Pläne, Gottes Wille ist aber ein fester Wille und er ist unzerbrüchlich. Was Gott sagt, was Gott tun will, das wird auch ganz gewiss so geschehen. Und Gott will den Ruf seines Namens wiederherstellen in der Welt und dazu will er sein Volk mit reinem Wasser besprengen. Das Volk Israel, das dachte bei diesen Worten ganz sicher an die Reinigungsvorschriften, die Mose gegeben hatte. Wer mit kranken Menschen zu tun hatte, wer mit toten Menschen in Berührung kam, der musste sich mit Reinigungswasser waschen. Das war erstmal ein zeremonieller Akt. Sie galten damals als unrein und um wieder das Volk aufgenommen zu werden, mussten sie eben sich waschen und dann konnten sie wieder aufgenommen werden in die Gesellschaft. Aber schon im Alten Testament war das mehr als nur eine hygienische Maßnahme, mehr als nur ein Waschen von Dreck und Schmutz. Schon im Alten Testament waren die Reinigungsvorschriften ein Hinweis auf die moralische Unreinheit der Menschen, also auf die Sünde. König David bittet einmal in Psalm 51, entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Stellen wir uns also einmal diese Frage, wie würden wir aussehen, wenn jeder Ungehorsam gegen Gottes Gebot einen Dreckfleck an unserer Haut hinterlassen würde? Wie würden wir riechen, wenn jede Minute, die wir nicht für Gott, sondern für belanglose Dinge gelebt haben, einen miesen Gestank an uns hinterlassen würde? Ja, sind wir ehrlich, wir wären richtige Dreckschweine. Eltern achten darauf, dass ihre Kinder sauber sind. Und wenn ihre Kinder dann im Laufe des Tages doch die eine oder andere Schlammpfütze mit nach Hause gebracht haben, dann werden sie schnell in die Wanne oder in die Dusche gesteckt. Dabei geht es aber nicht nur darum, die Kinder sauber zu machen. Auch die Eltern wollen nicht in Verruf geraten, dass sie sich nicht um ihre Kinder kümmern. Und genauso will auch Gott uns reinwaschen. Gott will auch uns unseren Sündendreck abwaschen. Ja, wir sollen heilig sein, um Gottes Heiligkeit wiederzuspiegeln. Das zeigt und verspricht uns Gott ja ganz besonders in unserer Taufe. Paulus erinnert einmal seinen Schüler Timotheus an diesen herrlichen Moment und schreibt, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Und schon der Prophet Zacharja, der darf einmal in die Zukunft schauen und sieht die Zukunft des Volkes und schreibt, zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Und diese offene und sprudelnde Quelle gegen Sünde und gegen Schuld, das ist unser Herr Jesus Christus. Durch seinen Tod hat er das Wasser, das die ganze Welt von der Sünde abwaschen kann, auch über die ganze Welt und über alle Menschen ausgeschüttet. Und wer sich nun seine Sünde in dieser Quelle abwaschen lässt, der verherrlicht so auch Gottes Namen in der Welt. Aber nicht nur Gottes Name ist heilig, nein, auch Gottes Gebote sind heilig und deshalb wollen wir uns auch daran halten. Durch Hesekiel sagt Gott weiter, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das Bild von dem steinernen Herz, das diente dem Dichter Wilhelm Hauff als Vorlage für sein Märchen »Das kalte Herz«. In dem Märchen, da geht es um einen armen Köhler, also um einen, der früher im Wald Holzkohle hergestellt hat. Und dieser Köhler schaut auf sein Leben und ist unzufrieden über seine Armut. Stattdessen schaut er neidisch auf das Leben der Reichen. Und er will auch so leben, er will dieses Leben auch haben. Und deshalb lässt er sich auf einen gefährlichen Handel ein mit einem Waldgeist. Er tauscht sein Herz gegen Reichtum und Macht. Und anstelle des Herzens wird ihm ein Stein eingesetzt. Dadurch fehlt ihm jegliches Mitgefühl. Die Armen, die zu ihm kommen und von ihm ein Almosen erbetteln, die jagt er fort. Seine Bediensteten, die schreit er nur an und jagt auch sie von dem Hof. Und schließlich erschlägt er seine Frau im Zorn. Gott hatte den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Ja, er hatte dem Menschen ein Herz gegeben, das nach seinem Rhythmus schlägt, das sich nach seinen Wünschen, nach seinen Gedanken und nach seinen Plänen bewegt. Doch das hat sich leider geändert. Auch wir suchen lieber unsere Sehnsüchte zu stillen nach Reichtum, nach irdischem Erfolg oder nach vergänglicher Freude. Und wie im Märchen tauschen auch wir so immer wieder unser Herz gegen einen Stein. Ein Stein schlägt aber nicht anders als ein Herz aus Fleisch. Ein Stein schlägt gar nicht. Ja, vor Gott sind wir tote Leute. Hier reicht also nicht einfach ein Impuls von außen. Hier reicht keine geistliche Wiederbelebung. Nein, wir brauchen ein ganz neues Herz. Wir brauchen eine geistliche Herztransplantation. Und es klingt fast wie eine Bitte, wenn Gott zu Mose sagt: Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohl ginge ewiglich. Ja, genau das ist auch der Dienst des Heiligen Geistes an uns. Er schenkt uns ein neues Herz, ein Herz, das nach dem Takt Gottes schlägt, nach seinem heiligen Willen. Die Bibel redet an vielen Stellen davon, dass der Glaube Früchte bringt, dass der Glaube ohne Werke tot ist, ja sogar, dass Werke, die im Glauben geschehen, gerecht machen. Und das ist kein Widerspruch zu dem allein aus Gnade der Reformation. Hesekiel zeigt uns ja, wir sind tot vor Gott. Gott allein hat dich durch seinen Geist lebendig gemacht. Gott hat dich allein durch seinen Geist ins Leben zurückgeführt. Ja, er hat dich an Leib und an Seele lebendig und heilig gemacht. Und dieses neue Leben, das neue Herz, das bewegt sich nun wieder auf Gottes Wegen. Im heutigen Evangelium, da hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Für einen Christ ist dieser Satz weniger eine Mahnung als mehr ein Versprechen. Jesus sagt: Hab keine Angst. Wen Gott lebendig macht, in dem ist auch der Heilige Geist. Ja, der Heilige Geist ist es, der uns auch wieder die Freude schenkt, als Kinder Gottes zu leben. Wenn du tief getroffen von deiner Sünde zu deinem Vater zurückkehrst und Vergebung bei Gott suchst, dann ist das eine Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn du Gott im Gebet Danke sagst oder wenn du ihm fröhlich Lieder singst zu Hause oder hier im Gottesdienst, dann bewegt dich dazu der Heilige Geist. Wenn du einsame Gemeindeglieder mal anrufst oder Kranke im Krankenhaus besuchst oder wenn du selbstlos mit anpackst, dort wo deine Hilfe gebraucht wird, dann darfst du wissen, der Heilige Geist ist in dir. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes, das ist in dieser Welt durch die Sünde leider oft noch verborgen. Aber wir dürfen wissen, es wird im Himmel vollkommen sein. Im Himmel, da sitzt schon Gott. Gott sitzt schon in seinem Heiligtum und wir werden ihm dahin folgen. Gott sagt: Ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ihr sollt wohnen im Land, das ich euch gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Das Volk Israel, das befand sich zur Zeit Hesekiels am Tiefpunkt ihrer Existenz. Ja, die beiden Reiche, die waren besetzt von fremden Völkern. Die Bevölkerung war fortgeführt, verschleppt in andere Teile der Erde. Und dort, in diesem anderen Teil der Erde, unter ihren Feinden, da Da waren sie dem Spott ihrer Feinde ausgesetzt. Sie mussten sich vielleicht Sätze anhören wie: Ihr nennt euch Gottes Volk und euer Gott kann euch nicht mal vor euren Feinden beschützen. Euer Gott kann kein starker Gott sein, wenn es ihn überhaupt gibt. Kommt uns dieser Spott nicht bekannt vor? Auch wir hören ähnliche Sätze. Du glaubst an einen guten Gott, an einen Gott, der es gut mit dir meint, und jetzt bist du doch schwer krank. Du glaubst an einen Gott, der Frieden schenkt, und ihr habt euch doch im Streit getrennt. Du glaubst an einen Gott, der die Menschen liebt, und doch passieren so viele schlimme Dinge in der Welt. Entweder dein Gott kann nicht oder er will nicht, wenn es ihn überhaupt gibt. Ja, Gott sieht die Not seines Volkes in einem Land, in das es nicht gehört. Und Gott sieht auch die Not seines Volkes heute. Er sieht auch deine Not in einer Welt, in die du nicht gehörst. Jesus sagt einmal: Wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Der Spott der Feinde Gottes, der gilt letztlich nicht seinem Volk, sondern Gott selbst. Und wer Gott verlästert, der missbraucht seinen Namen. Und wir wissen aus dem zweiten Gebot: Der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gott wird seinen Kindern also das Land wiedergeben, das er ihm versprochen hat. Dann wird kein Volk auf der Welt mehr sagen können, dass es Gott nicht gibt, dass Gott schwach ist. Ja, keiner wird mehr über Gott spotten, denn alle müssen bekennen: Gott hält, was er verspricht. Und was ist nun dieses versprochene Land? Die Gefangenschaft Israels endete nach circa 50 Jahren. Gott hatte sein Versprechen also wahrgemacht und Israel wieder zurück in ihr Land geführt. Das Land, in das Gott sein Volk führen will, das beschreibt Jesaja einmal mit den Worten: Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Das versprochene Land Gottes ist also ein Land vollkommenen Friedens. Ist es das Land Israel? Israel musste schon bald erfahren, dass der Friede in ihrem Land nicht lange anhielt. Palästina wurde immer wieder von fremden Völkern überrannt, belagert und schließlich von den Römern dem Erdboden gleichgemacht. In dieser Woche, da hatten wir gedacht und die Welt hat gedacht an das 70-jährige Jubiläum der neuen Staatsgründung Israels. Manche meinen, dass sich eben am 14. Mai 1948 Gottes Verheißung erfüllt hat. Viele Juden sind damals nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt in ihr Land. Aber statt Frieden ist nur noch mehr Krieg entstanden. Ja, die Luft im Nahen Osten, die brennt heute mehr als je zuvor. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Ja, Gott wird sein Versprechen dann vollkommen wahrmachen und erfüllen, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Dann wird er alle, die durch sein Volk gerecht gemacht worden sind, alle, die durch sein Blut in sein Volk aufgenommen wurden, auch in ihr rechtmäßiges Land zurückkehren. In ein Land, in dem ewiger Friede herrscht. Paulus erinnert uns daran, wenn er schreibt: Unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und in dieses Land, das Gott uns versprochen hat, führt uns auch der Heilige Geist. Pfingsten ist ja das Fest des Heiligen Geistes. Den Heiligen Geist hat Gott in die Welt gesandt und er sendet ihn heute auch in unsere Herzen. Dort wird er Gottes Namen, seine Ehre und seine Herrlichkeit wiederherstellen. Er wird sie sichtbar und erkennbar machen vor der ganzen Welt. Denn der Heilige Geist macht uns heilig, er wäscht uns allen Sündenschmutz ab. Er schenkt uns ein neues Herz, das nach Gottes heiligen Geboten und heiligem Willen geht. Und so führt uns der Heilige Geist auch wieder in den Himmel, ja, wo der Vater schon auf uns wartet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.